Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Heute mit einem musikalischen Erbstreit. Zwei selbsternannte Beethoven-Erben stehen auf dem Programm, nämlich Johannes Brahms und Richard Wagner. Das RSB spielt das zweite Klavierkonzert von Brahms am 18. April zusammen mit einem echten Pianisten-Titanen, mit Jefim Bronfman unter der Leitung von Wladimir Jurowski. Und in der zweiten Konzerthälfte geht dann der musikalische Widersacher an den Start. Richard Wagner mit dem ersten Aufzug aus seiner Oper Die Walküre. Konzertant aufgeführt mit den Solisten Irene Roberts als Sieglinde, Joachim Bäckström als Siegmund und der Bass Mika Kares gibt den Hunding. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Muss es sein? Diese Podcast-Folge wird unterstützt von der Berliner Morgenpost. Dieses Klavierkonzert hat Johannes Brahms 20 Jahre nach seinem ersten Klavierkonzert geschrieben. Was hört ihr? Genau, die ersten Töne gehören dem Horn. Und schon setzt das Klavier ein. Ganz schön rasch für ein romantisches Klavierkonzert. Ganz schön lyrisch für den Anfang und noch dazu ganz schön alleine. Das Klavier startet hier nämlich gleich mal mit einer Art Kadenz, also einer Solopassage. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise stellt erstmal das Orchester die Hauptthemen vor. Johannes Brahms ist Pianist, genau wie Beethoven. Dieses Konzert stellt an die Pianistin oder den Pianisten allerhöchste Ansprüche. Es erfordert viel Kraft in den Händen, weil die Spannweite oft so groß ist und es ist sehr virtuos. Aber Brahms ist ja nun mal auch Symphoniker, genau wie Beethoven. Heißt, im Orchester ist auch ganz schön was los. Die Themen werden hier verarbeitet wie in einer Sinfonie. Also nicht nur Begleitung vom Soloinstrument, sondern Eigenleben. Und jetzt kommt das Besondere. Das Klavier wird dennoch eingegliedert. Es gibt Dialoge oder das Soloinstrument verschmilzt mit dem großen Ganzen. Dieses zweite Klavierkonzert in B-Dur aus dem Jahr 1881 ist also eine Art Mischwesen zwischen Solokonzert und Sinfonie. Achtung, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Die ist so unverkennbar Brahms, sehr vollgriffig, aber auch jazzig. Das muss richtig knallen. Ein Angriff auf die Stabilität des Instruments muss das sein. So, zweiter Satz. Ups, ein Scherzo. Also ein schneller Zwischenteil im Dreivierteltakt. So ein Scherzo kennt man eigentlich eher aus Sinfonien oder Kammermusikwerken. Und damit sind es inzwischen auch gleich mal vier Sätze in diesem Konzert. Im Brief an eine Freundin flaxt er: ein kleines Klavierkonzert hätte er geschrieben, mit einem kleinen Scherzo. Übrigens holzt dieses Scherzolein so rein, dass man von dem Dreivierteltakt nur eine Zählzeit spürt. Betonung nur auf der Eins. Sturmzerzaust erreichen wir den dritten Satz, das Andante. Das Cello besänftigt mit einer wunderschönen sanglichen Melodie und das Orchester ist ganz verliebt. Besonders das Fagott. Ach was, eigentlich alle Holzbläser. Wie Kammermusik ist das? Das Finale ist was zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Beste Stimmung und Synkopen, wohin man schaut, also rhythmische Verschiebungen. Diese Stelle hier ist ja wohl mal sowas von ungarisch im Brahmschen Sinne. Dieses Klavierkonzert ist emotional, keine Frage. Aber an keiner Stelle ist es unkontrolliert. Und damit entspricht dieses Werk Brahms eigenem Anspruch an sein Ideal. Er will absolute Musik schreiben, in der alles gesagt, aber nichts unnötig aufgebauscht wird. Und damit sind wir bei seinem Gegenspieler um die Nachfolge Beethovens. Wir sind bei Richard Wagner. Und man muss einfach sagen, Wagners Klangsprache sprengt die Grenzen der Romantik. Allein schon die riesige Orchesterbesetzung. Dann die Harmonik. Er strebt nicht die absolute Musik an, sondern ein Gesamtkunstwerk aus vielen Kunstformen. Gesang, Orchester, Dichtung, Schauspiel und was herauskommt, ist sein sagenhafter Opernzyklus, Der Ring des Nibelungen. Wenn man gar nicht weiß, worum es geht, dann weiß man es trotzdem, wenn man diese Musik hört. Da rennt einer bei Nacht durch den Wald und es ist alles drin. Angst, Atemlosigkeit, Grauen. Wer hier rennt, ist Held Siegmund auf der Flucht vor Verfolgern. Diese Musik steht für Gewitter. Da muss keiner was singen, das versteht man so. Es ist ein Leitmotiv. Von diesen Leitmotiven wimmelt es bei Wagner nur so. Für Personen, Gegenstände, Gemütslagen, für alles entwirft Wagner jeweils einen eigenen musikalischen Code. Die Handlung läuft quasi auf zwei Ebenen, der musikalischen und der textlichen. Held Siegmund zum Beispiel hetzt inzwischen zu einer Hütte im Wald. Hier, diese absteigende Bewegung in den Celli, damit wird uns Siegmund nochmal musikalisch vorgestellt. Das Haus gehört übrigens Hunding und nach patriarchalem Verständnis auch die Frau darin, nämlich Sieglinde. Das Orchester spoilert gleich mal und erzählt davon, dass Siegmund und Sieglinde Geschwister sind. Trotzdem verlieben sie sich. Wilde Geschichte? Allerdings. Wagner schreibt den Text selbst. Er entwickelt sogar spezielle Instrumente, um seine Klangideale zu verwirklichen. Die sogenannten Wagner-Tuben, die aber eigentlich zur Hornfamilie gehören. Hier hören wir sie und sie leiten auch gleich zu unserem letzten Protagonisten, zu Hunding, dem Hausherrn. Ist dieses Motiv nicht wie ein Fahndungsbild? Was ist das bitte für ein Charakter, der so dunkel und abgehackt klingt? Hunding ist ganz zufällig auch der Verfolger von Siegmund. Das Gastrecht zwingt Hunding aber, den Fremden übernachten zu lassen und ihm dann erst am nächsten Tag an den Kragen zu gehen. Tja, Pech für Hunding. Denn noch in dieser Nacht verlieben sich die Geschwister ineinander und es kommt zu dieser sehr berühmten Arie. Natürlich sind da im Orchester auch wieder jede Menge Subbotschaften drin. Es blitzt nämlich das hier auf. Notung, das Schwert. Es steckt wiederum sehr zufällig in einem Stamm in der Hütte. Siegmund kann es herausziehen und setzt damit das Schicksalsrad in Gang. In der Oper geht's jetzt erst richtig los. Unser Konzertprogramm endet aber leider hier. Quasi mit einem Cliffhanger. Falls ihr unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht, dann könnt ihr die ganze Walküre mit Wladimir Jurowski im Juni an der Bayerischen Staatsoper in München erleben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.